Herzlich willkommen bei Einfach Erfolgreich. Dies ist der Podcast mit Inspiration, ungewöhnlichen Perspektiven auf Alltägliches und gelungenen Gesprächen mit einfach erfolgreichen Menschen. Ziel ist es, Ideen zu sammeln und zu entdecken, wie auch dein Leben immer einfacher, immer noch erfolgreicher sein kann. Heute spreche ich wieder mit einem einfach erfolgreichen Menschen, Tim Söller. Tim ist selbst erklärter Kaffee-Nerd, Musikliebhaber und Java-Techie durch und durch. Als internationaler Speaker hat er sich zuletzt auf der Spring I.O. in Barcelona zum Beispiel mit zahlreichen Vorträgen, auch über Frameworks wie Clojure oder Camunda, in der Java-Szene einen Namen geschaffen. Vor knapp 2 Jahren hat er die Lambda-Schmiede gegründet, um Unternehmen mit individueller Software einfach erfolgreich zu machen. Freu dich mit mir auf dieses gelungene Gespräch mit Tim. Hallo Tim Zöller. Ich habe dich gerade eben schon vorgestellt als Gründer der Lambda-Schmiede, als Speaker und auch als Kaffee-Nerd. Schön, dass du da bist.
Ja, hallo, danke, dass ich da sein darf.
Es geht ja darum, rauszufinden, was ist es, was Menschen erfolgreich sein lässt. Du bist wirklich Geschäftsführer, du bist in der IT-Beratung unterwegs, du bist offensichtlich auch im privaten Kontext mit der Jazzmusik einigermaßen zumindest konsumierend erfolgreich und wissenstechnisch unterwegs. Lass mich doch mal damit einsteigen. Was machst du gerade? Was beschäftigt dich gerade am meisten?
Am meisten beschäftigt es mich gerade in einem beruflichen Kontext, wie wir es schaffen können, eine Aufgabenverteilung und auch eine Vergütungsverteilung in unserer Firma zu finden, die fair ist, die gerecht ist, dass nicht alles hierarchisch von mir kommt und ich streiche mir dann das ein, was übrig bleibt. Das ist gerade ein Thema, was mich beruflich sehr beschäftigt. Und privat beschäftigt mich natürlich gerade mein Sohn, der jetzt noch keine 2 Monate alt ist, der mir da auch noch mal einige neue Dinge und Vorangehensweisen beigebracht und abgerungen hat.
Und ich bin mir sicher, das wird auch so weitergehen. Dann lass uns doch mal beim Beruflichen bleiben. Fair und gerecht, die Aufgabenverteilung. Mhm. Was meinst du damit genau?
Ich meine, wir sind ja in der IT-Branche oder ich bin in der IT-Branche. Und da habe ich ja den Vorteil, dass meine Mitarbeiter alle extrem gut ausgebildet und extrem hoch motiviert sind, was meine Erfahrung ist, was IT-Mitarbeiter generell erstmal so standardmäßig sind, gerade die Motivation. Und das heißt, dass viele von meinen Mitarbeitern Dinge einfach besser können als ich. Und es ist halt meiner Meinung nach wichtig, dass die Leute dann auch in diesen Dingen das Sagen haben. Also zum Beispiel unser App-Entwickler und Designer, Design sieht bei mir furchtbar aus. Also ich kann die teuersten Tools nehmen und es sieht aus wie MS Paint. Und da haben wir jetzt zum Beispiel darüber gesprochen, dass er komplette kreative Verantwortung über unsere Webseite bekommt und da auch ändern und machen darf, was er möchte, ohne das abzusprechen, solange die Texte abgesprochen sind mit mir und dem Anwalt natürlich. Wir versuchen gerade, uns da so ein bisschen an der Holacracy-Methodik entlang zu hangeln, dass er quasi da die Rolle hat und auch definitiv die Entscheidung. Genau, und das ist jetzt erstmal die faire und gerechte Aufgabenverteilung. Mhm. Und genau das Vergütungsmodell sehen wir dann so, dass
Lass uns gerne zum Vergütungsmodell kommen, finde ich super spannend. Lass uns da noch einen Moment bleiben. Letzten Endes klingt das für mich so, hier gibt es ein Thema, von dem du, und erstmal herzlichen Glückwunsch, du als Chef, weniger Ahnung hast als deine Mitarbeiter, kannst es aussprechen und bist sogar gefühlt zumindest einigermaßen stolz drauf. Hast das Thema sozusagen komplett, sagst du, die Verantwortung abgegeben, solange der Anwalt hat ein bisschen Mitspracherecht und die Texte. Wie ist denn da die Delegation ganz genau? Das ist ja.
Ja. Also wir führen dieses Rollenkonzept jetzt erstmal testweise in ein paar Rollen ein, also Schritt für Schritt. Und die Rolle haben wir in unserem Intranet, Wiki, jetzt erstmal aufgeschrieben und zusammen definiert. Das heißt, wir haben gesagt, okay, so ein leichter Prosa-Einleitungstext, was ist der Hintergrund der Rolle?
Wir haben es gemeinsam definiert. Das komplette Team, du mit der einen Person?
Ich mit der einen Person in diesem Fall. Und wir haben gesagt, okay, welche Rechten und welche Pflichten gibt es? Also Rechte, wie gesagt, darf das Design ändern ohne Rücksprache. Also wenn ihr jetzt sagt, okay, ich habe jetzt eine Idee, dann darf das ruhig eingebracht werden, ohne dass er mit mir eine Rücksprache halten muss. Einfach auch, um die Entscheidungswege kurz zu halten. Und wir hatten in der Vergangenheit oft, dass er mich gefragt hat, was ich davon halte. Und dann kam halt doch wieder bei mir so im Hinterkopf die Stimme durch, die gesagt hat, ah, ist das jetzt die richtige Farbe? Sind das die richtigen Abstände? Bis ich irgendwann gesagt habe, hier, nee, du weißt, was du machst. Das wäre jetzt alles nur Bauchgefühl von mir. Das ist kein brauchbares Feedback aus Erfahrung oder aus Wissen. Tu einfach.
Ja, das geht ja, also ich kenne viele Menschen, die meinen, eine Frage, die gestellt wird, müssen sie beantworten. Und dann kommt ja viel eine Meinung dazu, was gar nicht unbedingt inhaltlich so genau ist, sondern wie findest du es so und so. Spannend, spannend. Also auch Glückwunsch dazu, dass du wirklich, ich nenne das ja ganz gerne erlernte Hilflosigkeit, wenn ich die Frage stelle und die Entscheidung treffe, dann ist es ja letzten Endes, werde ich immer häufiger gefragt. Was mich noch interessiert, er darf die Ideen einbringen, er muss da keine Rücksprache halten. Wie weit geht das? Veröffentlichen, du hast von der Webseite gesprochen.
Ja.
Also sprich, irgendwann schaust du mal auf die Webseite und findest zufällig was Neues oder gibt es dann doch noch irgendwelche Schritte dazwischen? Welche wären das?
Also er darf die Dinge so ausrollen auf die Webseite, ohne mich zu fragen. Alleine, wir sind noch eine kleine Firma, also wir kriegen jetzt unseren vierten Mitarbeiter. Ne? Das ist jetzt auch nicht so, dass wir das auf eine 100-Mann-Organisation ausrollen oder 100-Personen-Organisation. natürlich kriege ich eine Info, wenn da was Neues kommt. Also entweder wörtlich über den Flurfunk oder wir haben natürlich auch Monitoring-Jobs. Das heißt, wenn jede unserer Applikationen ausgerollt wird, gibt es im Slack eine Message. Hier ist gerade was erfolgreich ausgerollt worden. Und dann sehe ich das auch.
Okay, aber grundsätzlich siehst du es, hast aber nicht wirklich noch Mitspracherecht oder nicht, zumindest nicht im Vorfeld eingeräumt sozusagen. Das
genau, kein garantiertes. Also wenn da jetzt natürlich das Ganze installiert wird und ich sehe, du, da ist irgendwas schief, dann würde ich das natürlich sagen oder im schlimmsten Fall einen Bug einstellen, aber im ehesten Fall ist es schneller mal gesagt. Mhm. Und das ist natürlich vollkommen okay. Also das gilt jetzt nicht irgendwie als übergriffig, wenn irgendjemand in der Firma sagt, hier, die Website ist kaputt.
Na klar. Zum Thema Delegation sind das ja schon recht weitgehende Rechte, die du dann sozusagen eingeräumt hast. Jetzt hast du auch von den Pflichten gesprochen. Welche sind denn das?
Ja, also die Pflichten sind in erster Linie zu erkennen, wo die Grenzen der Rolle liegen. Also wir hatten zum Beispiel eine kleine Diskussion, da hat er gesagt, hier oder hat was oder wollte was ausrollen, das haben wir vorher drüber gesprochen, in dem Fall, und hat das Logo abgeändert, ein bisschen auseinandergenommen und neu arrangiert. Da habe ich dann gesagt, hier, so als übergreifendes Branding finde ich das nicht so gut, wenn das auf allen, auf dem Briefkopf anders aussieht als auf der Webseite, anders als auf der Visitenkarte. Und da haben wir dann gesagt, okay, das sind die Sachen, da kannst du gerne Vorschläge machen. Dann ist es aber an meiner Position als Geschäftsführer, das übergreifend irgendwie einzubringen und dann vielleicht auch mit den Designern, die das Logo gemacht haben, umzusetzen. Das heißt, da sind so die Grenzen, die wir damit haben. Also Logo und Inhalte sind aus der Rolle rausgefallen. Und da ist dann auch das Vertrauen da, dass da eine Rücksprache da ist, bevor was ausgerollt wird.
Okay, ja. Und wie sieht das bei den Pflichten im Rahmen des Prozesses aus?
Das ist tatsächlich eher eine Vertrauensarbeit, also auf sauberes Arbeiten. Also eine Pflicht kommt natürlich mit der Verantwortung ja fast schon implizit, das ist eigentlich ein ganz guter Punkt, dass man das mal aufschreibt, dass sauber gearbeitet wird, also dass getestet wird, bevor was ausgerollt wird. Dass vielleicht auf Browser-Kompatibilität getestet wird, dass auf Accessibility getestet wird, also dass die Webseite sich vielleicht mit einem Screenreader lesen lässt. Oder dass die Farben vielleicht einen Kontrast haben, dass Sehbehinderte oder Menschen, die eingeschränkt sehen können oder farbenblind sind, das Ganze noch auseinanderhalten können. Also das ist ein guter Punkt, das ist momentan sehr implizit. Das könnten wir vielleicht auch nochmal in die Rollenbeschreibung aufnehmen.
Ja, sehr gut. Und auch das geht ja schon wieder Richtung inhaltliches Arbeiten. Ich dachte jetzt eigentlich eher Richtung Freigabeprozesse. Und da würde sowas reinspielen. Wir haben sozusagen unsere Testdokumentation sozusagen, ne, das sind die Vorgaben, Accessibility muss getestet sein, ist das jetzt hierfür erfolgt, dann darf weitergehen oder nicht?
Da haben wir tatsächlich keinerlei Quality Gates, die irgendwie technisch greifen. Also da sehe ich so, wir sind alle erwachsen, wir sind alle Profis und haben alle Erfahrung. Und ich habe so ein bisschen die Erfahrung gemacht, auch an mir selbst in Kundenprojekten, wenn man mir so alles ganz, ganz klein vorgibt und ich muss 30 Boxen abhaken, bevor ich irgendwas erledigen darf, um zu sagen, ja, habe ich gemacht, meinen Job, den ich seit 10 Jahren mache, dass das eigentlich nicht wirklich vorteilhaft ist. Und ja.
Führt auch manchmal dazu, dass das Hirn sozusagen mit abgegeben wird, ne, wenn es zu kleinschrittig ist.
Genau, also wir haben automatisierte Tests. Also zum Beispiel haben wir auf unserer Webseite in der Pipeline, bevor ausgerollt wird, haben wir einen Test auf Accessibility. Wir lassen ein Tool drüber laufen. Und wenn das fehlschlägt und sagt, hier Kontrast passt nicht oder Screenreader stolpert oder es fehlen Alt-Beschreibungen auf Bildern, dann schlägt halt die Pipeline hin. Aber wir haben jetzt keinen organisatorischen Prozess, sage ich mal.
Und das ist ja im Prinzip viel besser, ne? Ja. Wenn du irgendwas automatisieren kannst, eine Maschine machen lässt, dann braucht man Menschen nicht noch unsinnig zu gängeln auf dem Weg zum Erfolg. So, jetzt haben wir das Thema Vergütung.
Ja.
Kurz Moment geparkt. Also ich gehe mal davon aus, das ist jetzt mit der einen Person an dem Beispiel mit der Webseite. Ihr habt ja mehrere Themen, mehrere Rollen. Mhm. Das mit dem Thema mit der Vergütung im Rahmen von Holacracy finde ich super spannend. Deswegen erzähl doch mal, was du da für Gedanken hast.
Also wir haben erstmal sehr simpel angefangen und haben gesagt, okay, alle von uns sind auf einem ähnlichen Erfahrungslevel. Und Stand heute ist, wir kriegen alle dasselbe Gehalt. Also jetzt egal, ob ich der Geschäftsführer bin oder ein Kollege ist halt in der IT-Beratung, die baut er momentan mit mir auf. Da kommt jetzt auch noch ein neuer Kollege dann dazu. Oder unser Kollege, der intern Webseite und App-Programmierung macht. Der ist eine kleine Ausnahme, weil der arbeitet momentan 50%. Das heißt, er kriegt 50% Gehalt. So einfach und so simpel. Und die Frage, was jetzt eigentlich fair ist, die kam auf, weil der neue Kollege möchte nicht 100% arbeiten und hat dann auch gefragt, er hätte ganz gerne ein bisschen mehr Urlaub. Und wenn wir jetzt sagen, okay, du kriegst dasselbe Gehalt wie wir, aber du musst Vollzeit arbeiten und du kriegst die 30 Tage Urlaub, die wir auch haben, dann wäre das natürlich nicht wirklich bedürfnisgerecht und würde darüber hinaus noch dazu führen, dass der Kollege nicht bei uns anfängt. Und von daher haben wir jetzt relativ lange Gespräche geführt, wie wir sowas fair einpreisen können. Weil wenn die Person als Berater arbeitet, okay, jeder Tag, den die Person weniger arbeitet, haben wir ja weniger Umsatz. Mhm. Und verdienen wir ja weniger Geld, so gesehen. Das ist in der Beratung auch immer ein bisschen schwierig mit Teilzeit.
Und da ist das wir jetzt die Gesamtgruppe. Du hast von 4 Mitarbeitern gesprochen. Also habt ihr
also das war jetzt die Gesamtgruppe aus 3, weil der 4. kommt hier erst dazu. Ah, okay. Das heißt, den haben wir dann als noch nicht Mitarbeiter nicht mit einbezogen.
Okay.
Und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir es als so, wir rechnen uns das mal durch. Wie sieht es denn aus, wenn wir die Arbeitstage, die wir annehmen, abzüglich Urlaub und im Jahr, wenn wir das Jahresbrutto einfach durch diese Zahl teilen, dann haben wir so einen Tagessatz. Und dann würden wir halt pro Mehrtag Urlaub davon was abziehen aufs Jahresgehalt. Und würden halt anteilig, wenn jemand 90% arbeitet, kriegt er halt oder sie nur 90% davon. Mhm. Und haben uns das Ganze mal als eine Tabelle aufgestellt und haben dann auf jeden Fall in der Rolle des Beraters gesehen, dass das dazu führt, dass egal, ob jetzt jemand 90% oder 50% arbeitet oder 30 Tage oder 50 Tage Urlaub haben möchte, dass wir die Rendite, die wir als Firma sehen, also aufs Bruttogehalt und die Lohnnebenkosten, das, was wir als erwartbaren Umsatz haben, die Umsatzrendite da drauf, dass die immer exakt gleich ist. Weil, der Mitarbeiter ist halt beim Kunden und pro Stunde verdient er x Euro und kostet in Anführungszeichen x Euro. Und da haben wir jetzt für uns erstmal gesagt, dass wir das als fair empfinden. Mhm. Das heißt, klar, jetzt der Mitarbeiter, der Teilzeit arbeitet, hat am Ende des Jahres weniger Geld für die Firma, für alle verdient. Aber dadurch, dass es halt prozentual ausgeglichen ist, haben wir das jetzt als fair angesehen und haben das dem neuen Mitarbeiter auch so erklärt. Mhm. Und der hat sich dann auch quasi auf diese Aufstellung, auf diese Tabelle eine Teilzeit- und Urlaubsanzahl ausgesucht, die für ihn passt mit dem Bruttogehalt. Das konnte er dann auch sehen. Mhm. Wenn du X arbeitest, kriegst du Y am Monatsende raus. Ja. Und sind bisher auf jeden Fall ganz zufrieden damit.
Klingt ja auch sehr, sehr, sehr transparent. Heißt auch, dass die Gehälter im Prinzip komplett offen liegen, ne? Von Geschäftsführer bis
Genau, also nicht formal, aber dadurch, dass wir alle quasi dieselben Gehaltsbänder haben, weiß jeder, was der andere verdient. Ja, das ist richtig.
Und es ist ja, also auch dadurch schon mal einigermaßen fair, es ist formalisiert. Die Annahmen sind sozusagen dahinter klar. Und wenn was unfair ist, dann müssen wir nicht über die Summe sprechen, die dann, wenn noch Steuern oder hier oder Krankenversicherung an, da sonst irgendwas, beim Netto kommt was anderes raus als beim Brutto. Sondern wenn es noch als unfair empfunden werden sollte, könnte einfach hingegangen werden, hey, da man sich Annahme, kommt ja nicht raus. Oder von mir aus haben wir Annahmen getroffen, aber das Ergebnis passt da nicht. Mhm. Aber wenn du sagst, das ist so gut nachvollziehbar, dass, als du das gerade gesagt hast, er hat sich dann sozusagen die richtigen Zahlen für ihn passend ausgesucht, hatte ich direkt im Kopf irgendwelche Schieberegler sozusagen. Sucht er dein Wunschgehalt aus. Sehr, sehr, sehr spannend. Habt ihr das schon umgesetzt oder ist das noch in Diskussion?
Das wird jetzt, also wenn der neue Mitarbeiter anfängt, wird er das Gehalt so bekommen. Für die Bestandsmitarbeiter, mich inklusive, ändert sich erstmal nichts, weil wir an den Grundzahlen nichts geändert haben. Also wir hatten jetzt dieses Jahr auch zusammen entschieden, auf die Zahlen geguckt und festgestellt, dass wir uns einen Inflationsausgleich von 10% leisten können. Den haben wir dann auch gemacht. Also die Unternehmenszahlen haben es einfach hergegeben. Mhm. Und so werden wir das auch in Zukunft machen, dass wir sagen, okay, schaut mal, so ist gerade die Lage und so viel Geld kommt rein. Und wenn wir jetzt sagen, wir möchten irgendwie 5% mehr oder 3 oder je nachdem, wie die Lage auch ist, dass wir dann halt auch zusammen drauf schauen und ich, oder gut, die Zahlen mache halt ich, das ist dann natürlich so ein bisschen die Krux an dem zusammen, die müssen schon vertrauen, dass die Zahlen, die ich präsentiere, richtig sind. Aber das ist halt auch transparent, dass ich notfalls mal sagen müsste, Leute, ja, ihr wollt vielleicht mehr Geld haben dieses Jahr, aber hier guckt auf die Zahlen bitte, das können wir uns nicht leisten, dann bringen wir halt die Firma in Gefahr.
Und auch das ist ja wirklich eine sehr, sehr, sehr faire Aussage. Ich meine, wenn das Vertrauen nicht da ist, dann ist halt die Frage, wie gut sie bei dir als Mitarbeiter aufgehoben sind. Mhm, ja. Und jetzt kenne ich dich ja schon eine Weile. Ich hätte das Vertrauen zu dir, sagen wir es mal so. Ja,
Dankeschön.
Und das ist ja dann auch die Aussage. Nur weil da draußen Inflation ist, Chef, du musst mir mehr Geld geben, wenn eben nicht mehr Geld in der Kasse ist. Ich kann dir jetzt mehr Geld geben, dafür kann ich dir nicht das Versprechen geben, in 6 Monaten noch dein Gehalt zahlen zu können.
Genau,
das ist ja auch eine Diskussion, die sich führen lässt.
Ja.
Jetzt würde mich, bevor wir das Thema da mal abschließen, noch 2 Sachen interessieren. Du als Unternehmer, du als Gründer, du als Geschäftsführer, wie fühlst du dich dabei, dass du das so in der Runde absprichst und jeden wirklich mit einbeziehst?
Ich fühle mich ehrlich gesagt ziemlich gut dabei, weil es auch so ein bisschen die alleinige Verantwortung von mir wegnimmt. Ne? Mhm. Also ich habe, bevor ich die Firma gegründet habe, war ich 4 Jahre lang Teamleiter bei einer IT-Beratung, die ein bisschen hierarchischer, ein bisschen klassischer organisiert war. Und da war jedes Jahr im Dezember gab es die Gehaltsgespräche oder im November. Mhm. Und der Monat vorher war halt schon gefühlt Chaos, ne? So, ja, okay, wie viel Budget haben wir denn? Wem kann ich was geben? Der kriegt zu wenig. Die hat schon sehr, sehr viel Gehalt. Und da muss man sagen, okay, du hast dieses Jahr hervorragend gearbeitet, aber du hast letztes Jahr halt schon eine gute Gehaltserhöhung bekommen, deshalb kriegst du dieses Jahr nichts.
Sehr viel Subjektives dabei, ne? Mhm.
Genau. Und also diese, dass das weg ist, das finde ich persönlich sehr, sehr angenehm, weil diese individuellen Gehaltsgespräche sind für mich einfach komplett ein Graus.
Finde ich cool. Ist jetzt auch nicht wirklich unerwartet, dass du das sagst. Und auch da finde ich großartig. Ich meine, das ist genau das, was ich auch in den Trainings immer sage. Ne? Wir als Führungskräfte, wir müssen nicht immer alles besser wissen. Wir müssen nur dafür Sorge tragen, dass auch die noch unbekannten Lösungen für irgendwelche Probleme gemeinsam gefunden wird. Mhm. Am besten durch die, die es am besten können. Und wenn du sagst, ich muss es gar nicht alleine vorgeben, ich habe gar nicht die alleinige Verantwortung. Wie gesagt, nicht besonders unerwartet, dass du das gut findest. Welches Feedback bekommst du denn von deinen Kollegen?
Bisher ein sehr gutes. Also die fühlen sich, glaube ich, gut aufgehoben. Ist natürlich auch wieder so ein bisschen, ich muss annehmen, dass das Vertrauensverhältnis da ist, dass sie mir auch ein negatives Feedback geben würden. Aber teilweise, zum Beispiel bei den eben angesprochenen technischen Themen, kommt auch ein negatives Feedback. Also so, okay, jetzt lass mich das doch bitte mal entscheiden, ich weiß das besser. Und von daher würde ich hoffen, dass das, wenn es welches gäbe, dass mich das schon erreicht hätte. Von daher.
Naja, und du kannst ja auf solche Art von Feedback zurückschauen. Und das ist ja auch super wichtig. In wie vielen Firmen erlebe ich es immer noch, dass den Chef kritisiert man nicht. Mhm. wobei der Chef das vielleicht sogar wollen würde. Und wenn du das so lässig dann aufnimmst, ist das doch auch eine sehr gute Sache. Dann lass uns einmal, du hast gerade schon eine Historie angesprochen, darauf ein bisschen Bezug nehmen. Du kommst aus der IT-Beratung, warst da einige Zeit unterwegs, warst dann auch, ich weiß gar nicht, Teamleiter, ich weiß gar nicht, wie das dann sonst noch bei euch heißt. Wie kam es denn dazu, dass du sagst, okay, das kann ich offensichtlich so gut, dass ich befördert wurde und jetzt bist du ja einfach erfolgreich als Gründer, als Unternehmer der Lambda-Schmiede unterwegs. Nimm uns da mal mit auf die Reise, bitte.
Tatsächlich hat das ein bisschen was mit unserem Hund zu tun.
Also du bist auf einen Hund gekommen, oder was
genau,
heißt das?
Also, nein, also ich habe ja Anfang 2021 die Firma gegründet, das heißt jetzt knapp 2 Jahre alt. Und ich hatte in der alten Firma zum einen so ein bisschen den Sandwich-Manager-Fluch, ne? Also du möchtest was Gutes für deine Mitarbeiter machen, du möchtest die Mitarbeitermotivation hochhalten. Gleichzeitig bist du aber auch in der Verantwortung, dass du deinen Vorgesetzten in der Stufe drüber und der Stufe drüber natürlich auch die Vorgaben umsetzt. Das heißt, in der IT-Beratung hauptsächlich erstmal Umsatzzahlen, ne? Und ein großes, großes Spannungsfeld ist, ein Mitarbeiter sitzt auch gerne unverschuldet seit 2 Monaten on the bench, der hat kein Projekt. Und da kommt der Vertrieb und sagt, hier, ich habe was ganz Tolles. Und dann ist das eine 7 Jahre alte Technologie und das Projekt ist in Nürnberg und der Mitarbeiter sitzt in Hamburg. Und so, dann ist halt, okay, ja klar, der muss was verdienen, der sollte sich selbst tragen, sonst können wir die Organisation nicht aufrechterhalten, wenn es zu oft passiert, ne? Gleichzeitig weiß ich, okay, wenn dieser Mitarbeiter auf dieses Projekt geht, ist er im schlimmsten Fall in 6 Monaten weg, weil er sagt, was soll denn der Mist hier? Und was vielleicht auch nicht ganz gut ist, wenn der da bleibt und arbeitet dann 2 Jahre lang mit dieser 6 Jahre, 7 Jahre alten Technologie, dann habe ich danach ein riesiges Problem, ein Projekt für den zu finden. Weil der nächste Kunde sagt, ja, der hat ja nichts Ordentliches gemacht, der kann ja nichts, das ist ja alles uralt. Und diesen Konflikt hatte ich sehr, sehr, sehr oft. Soll jetzt gar keine Wertung gegenüber der Firma da sein. Und irgendwann habe ich halt gemerkt, okay, ich habe sehr, sehr viel Diskussionen, die Teil meiner Arbeit sind, auf die ich eigentlich gar keine Lust habe, die ich so gar nicht haben möchte. Also ich meine, ich war auch 100% beim Kunden im Einsatz und habe ich halt für mich gesagt, okay, eigentlich würde ich das gerne anders machen.
Das klingt jetzt gerade sehr wertegetrieben. Also auf der einen Seite das Verständnis dafür, dass der gewisse Umsatzdruck dann auch da ist. Auf der anderen Seite das Verständnis, dass der Mitarbeiter tendenziell an neuen Technologien mehr Spaß hat, sage ich einfach mal, vielleicht da auch schneller, erfolgreicher einzusetzen ist, weil die Einarbeitung in alte Technologien gar nicht mehr nötig ist. Und gleichzeitig schaufelt sich sowohl das Unternehmen als auch der Mitarbeiter, ja, ein Grab weiß ich nicht, aber zumindest ein potenziell zukünftiges Problem, wenn ich lange dieses Projekt erfolgreich mache, viel Umsatz bringe, bin ich selber mit meinem Wissen veraltet und das Unternehmen kann ein Mensch mit veraltetem Wissen nicht so gut an den Markt anbringen. Das ist ja dreifaches Dilemma sozusagen. Und das, was ich jetzt bei dir rausgehört habe, war, dass es dieses Dilemma nicht nur auf die Mitarbeiter, nicht nur auf dich bezogen war, sondern das Unternehmen bezogen war, sondern auch auf dich und direkt dich in deinen Werten betroffen hat.
Genau, das kann man schon so sagen. Und darauf aufbauend hatte ich dann im Rahmen eines Coachings ein Gespräch mit Olaf Kapinski, den wir auch beide kennen. Und der hatte mir mal gesagt, hier, das ist ja schön, dass du das so siehst, aber aus Sicht deines Chefs bist du eine Nervensäge. Also aus Sicht deines Chefs machst du eigentlich nicht den Job, den du machen sollst, weil du das Gefühl hast, dass du aktiv gegen ihn arbeiten musst, um deine Werte zu erfüllen. Und von daher überleg dir doch einfach mal, ob du da richtig bist. Und das war eigentlich so ein Schlüsselerlebnis, wo ich gesagt habe, okay, Empathie für die Mitarbeiter ist gut, aber Empathie für die Chefs brauche ich halt auch, ne? Und die haben gesagt, wir möchten die Firma so führen, wir möchten die Firma und die Strategie so auslegen, dass wir das so umgesetzt haben möchten. Und wenn sie da so einen Mittelmanager haben, der die ganze Zeit sagt, nö, ich weiß es besser, dann ist das ja eigentlich auch nicht unbedingt das, was mein Job ist und das, was von mir erwartet wird. Und das war so die Idee, okay, eventuell muss ich mich umorientieren. Und genau, bei der Idee für, ja?
Wie lange hat es dann gebraucht? Also offensichtlich hast du von Olaf so einen, ich sag mal, einen kleinen von Buch bekommen, einen neuen Denkanstoß, bist selber dann gedanklich in eine neue Richtung marschiert. Wie ging es da dann weiter?
Also ich meine, da wäre dann so ein Dreivierteljahr dazwischen gewesen. Dreivierteljahr. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Erst war dann meine Idee, okay, ich muss mir einen anderen Job suchen. Und habe mir dann hier in Freiburg bei ein paar IT-Unternehmen habe ich Bewerbungen rausgeschickt und ein bisschen gesprochen. Und nach den gesamten Gesprächen war es so, dass ich eigentlich nie begeistert war. Also ich war nie so, dass ich sage, okay, das mache ich jetzt. Und mir war nicht so klar, warum. Und da kam dann halt irgendwann der Punkt, dass ich gesagt habe, okay, ich glaube, ich möchte mich einfach gar nicht mehr in so ein existierendes Unternehmensframework, in so eine existierende Hierarchie einsortieren. Weil natürlich gibt es immer irgendwo die Trade-offs, ne? Also mein Chef wird immer was anderes erwarten als das, was ich machen möchte. Mhm. Und da kam dann so ein bisschen diese Unabhängigkeit rein. Und um dann halt wieder auf den Hund zurückzukommen. Also wir haben einen recht schwierigen Hund bekommen, der ist, braucht relativ viel Aufmerksamkeit. Und in der IT-Beratung kann es natürlich auch immer wieder sein, dass ich für unter die Woche irgendwo weggeschickt werde. Also ich war ein Dreivierteljahr, hatte ich ein Projekt in Frankfurt, war ich dann montags bis donnerstags ganz klassisch beratermäßig da. Und irgendwie war dann im Kopf, okay, wenn jetzt mein aktuelles Projekt mit Remote-Einsatz ausläuft, wie mache ich das denn und wie machen wir das denn mit dem Hund? Und irgendwann ist mir klar geworden, ja, nee, also eigentlich will ich ja gar nicht mehr weggeschickt werden und eigentlich möchte ich ja von zu Hause arbeiten. Und das war dann irgendwie im Kopf nochmal so der letzte Schubs, den ich gebraucht habe, um zu sagen, ja, dann mach doch einfach dein eigenes Ding und dann kannst du dir halt die Remote-Projekte aussuchen. Und dann hast du es halt auch wirklich in der Hand. Hm. Und darüber bin ich dann halt mental so ein bisschen auf den Geschmack zu kommen, okay, dein eigenes Ding, was kannst du denn dann sonst noch gestalten, wie du möchtest? Und darüber ist dann ja die Firmengründung Realität geworden.
Genau, da seid ihr jetzt, also spannende Sache, Hund bekommen, ich glaube, ihr habt den aus dem Tierheim geholt, ne?
Nee, der war tatsächlich ein Welpe.
Welpe, ah, okay. Hm. Und dann trotzdem schon. Ja, schön, schön, dass er bei bleiben darf. dein eigenes Ding, ihr macht ja jetzt auch IT-Beratung und mhm. ich glaube, ihr seid zweigleisig unterwegs, ne? Was macht ihr noch?
Genau, also die Idee ist eigentlich ursprünglich mal gewesen, dass wir mit IT-Beratung so eine Art Bootstrapping machen mhm. und uns damit eine interne Softwareentwicklung finanzieren. Also momentan ist es so, dass wir mit zwei Beratern unseren Kollegen, der intern entwickelt, voll querfinanzieren mhm. und dass der eine App aufbaut, die wir auch hoffentlich bald mal live setzen können. Nicht wertend gegenüber den Kollegen gemeint, also es ist einfach ein Lernprozess für uns alle. Und damit planen wir das Ganze jetzt auch weiterzumachen. Also die Idee ist, dass wenn wir jetzt noch zwei Berater dazu bekommen, also jetzt der eine, der hoffentlich bald anfängt und noch einen mehr, dann können wir uns noch einen internen Entwickler leisten und da ein bisschen mehr Geschwindigkeit auf die Strecke bringen und ein bisschen mehr in die Breite gehen. Und genau, die Idee ursprünglich war, dass wir dann mit der IT-Beratung irgendwann aufhören und aus dem Softwaregeschäft das Ganze stemmen. Mittlerweile ist uns aber klar, okay, wir stellen jetzt Mitarbeiter ein, die IT-Beratung machen wollen. Und denen werden wir jetzt nicht irgendwann sagen, hier, du machst jetzt interne Entwicklung. Das ist ja ein ganz anderes Feld. Mhm. Von daher wird diese Zweigleisigkeit sehr, sehr wahrscheinlich bestehen bleiben. Mhm. Und ja.
Ja, find ich super spannend. Zeigt eben auch, also das, was du gemacht hast, klingt ja schon nach einem Plan. Du bist in einem Bereich so weit gekommen, wo du einen neuen Gedankenimpuls hattest, wo du noch ein bisschen Zeit brauchtest, herauszufinden, was will ich denn? Das wird sich nicht nach Plan angefühlt haben. Und dann hast du ja gesagt, okay, jetzt will ich mein eigenes Ding machen. Auch da wieder kurz nicht sofort losmarschiert, sondern kurz geplant, was können wir da machen? Festgestellt, das, was ich ausschließlich langfristig zu einem bestimmten Zeitpunkt dachte, nur machen zu wollen, ich brauche ja das Geld, deswegen zweigleisig. Und jetzt festgestellt, okay, jetzt bin ich so lange zweigleisig unterwegs gewesen. Das nennt sich ja heutzutage, glaube ich, auch agil. Ne? Ich fasse einen Plan, gehe mal los und stelle unterwegs fest, dass ich doch eigentlich was anderes machen möchte. Oder damit ich das, was ich machen kann, darf ich auch noch zusätzliche Dinge mit ins Portfolio, mit in meine Tätigkeit, mit in sonst irgendwas mit aufnehmen. Finde ich super spannend. Dann, ich schaue so ein bisschen auf die Uhr. Jetzt hast du mich doch auf die Folter gespannt. Möchtest du noch kurz über eure intern entwickelte App, die bald vielleicht rauskommt, sprechen? Oder ist das noch ein Geheimnis?
Nee, ein Geheimnis ist es nicht. Also wir möchten im Grunde sowas wie ein automatisiertes Doodle machen. Also ich meine, Doodle dürften alle kennen, ne? Man hat so diese Zeitfenster, in denen man sich einträgt und am Ende hat man dann 5 Doodles, in denen man parallel die freien Zeiten eingetragen hat und wenn das erste abgeschlossen ist, hat man die Zeit schon nicht mehr, weil dann brauchen diese Doodles ja auch die Slots wieder auf, ne? Und dann läuft das so ein bisschen unsynchron. Und So ganz grob, wir planen da gerade eine Variante, die nur als App funktioniert, die damit den Zugriff auf die Kalender von den iPhones oder Android-Geräten hat und bei denen man dann mit Knopfdruck und später auch ein bisschen algorithmisch unterstützt, sagen kann, okay, ich möchte jetzt, das Handy zeigt mir an, wann ich freie Zeiten habe. Mhm. Die kann ich dann an diesen Termin mit dranhängen. Das Ganze synchronisiert sich dann auch laufend, dass wir sagen können, okay, wir haben diese Konflikte nicht mehr. Mhm. Ja, und die große Wette ist, ob die Leute ihre digitalen Kalender genug gepflegt haben, dass das funktioniert. Mhm. Das ist der Test.
Also ein bisschen das, was ich nehme jetzt einfach mal Outlook für im intern sozusagen anbietet, finde mir den besten Termin mit, ich brauche die 3, 4, 5 Leute.
Ja.
Nur eben dann wirklich serverübergreifend, weltenübergreifend, also die Technik weltenübergreifend. Spannend.
Ja.
Eher für Firmen oder eher an Privatpersonen gerichtet?
Wir haben jetzt erstmal die Privatpersonen im Blick, weil wir uns das Marketing dafür eher zutrauen. Also B2B-Sales mit einer App. Hier, deutsche Firma, gib uns doch mal als App Daten auf deine internen Kalenderdaten. Sehen wir nicht passieren.
Ja.
Und über die Privatpersonen klappt es ja vielleicht auch mit Solo-Selbstständigen, also so als Calendly-Alternative. Ja, da auch, also werden wir sehen. Wir gehen da sehr, sehr unbedarft rein. Wir wissen, dass wir da ein sehr, sehr hohes Risiko haben, zu scheitern. Wir haben sehr, sehr viele Annahmen, die wir getroffen haben, die wahr sein müssen. Und
Umso ja, besser, dass ihr Bootstrapping-mäßig unterwegs seid und da Venture-Kapital drin habt.
Ja.
Zumindest, wenn ihr es dauerhaft aus eigener Kraft sozusagen machen wollt und nicht dann, das war's. Mhm. Ja, sehr spannend, sehr spannend. Wann dürfen wir uns darauf freuen?
Also wir hatten jetzt tatsächlich nochmal einen technischen Revamp, weil wir eine falsche Einschätzung getroffen haben. Eine Beta-Version, eine Closed Beta, peilen wir eigentlich im ersten Quartal 23 an.
Das ist doch ein Wort. Ich fasse mal einmal noch mal kurz zusammen, was ich so verstanden habe, weil ich viele Gespräche geführt habe, wo die Frage nach dem, wie geplant war es einfach eigentlich, dass du einfach erfolgreich bist. Ich würde sagen, bei dir war ein bisschen Plan dabei, aber jetzt nicht so, dass du vor 5 Jahren schon gewusst hättest, heute hier als Geschäftsführer der Lambda-Schmiede mit mir zu sprechen, sondern du hast dich ein bisschen treiben lassen, neuen Plan gefasst und dann immer mal wieder den Kurs korrigiert, sodass du dauerhaft gut unterwegs bist und das jetzt immerhin schon seit 2 Jahren und so erfolgreich unterwegs bist, dass ihr jetzt nicht nur einen, sondern noch 2 Menschen einstellen wollt und euch damit glatt nochmal verdoppelt, ne?
Soweit der Plan.
Soweit der Plan, genau. Tim, ich stelle ganz gerne immer ein paar Fragen zum Schluss, die in fast gleicher Form jeder gestellt bekommt.
Ja.
Du darfst mehr als einen Satz und bitte nicht viel mehr als einen Satz jeweils brauchen.
Alles klar.
Okay. Was weißt du heute, was du gerne auch schon vor ein paar Jahren gewusst hättest?
Es gibt keine alternativlosen Situationen.
Ach, guck mal da. Das darfst du doch noch erklären.
Ich habe es in der Vergangenheit als Angestellter oft gesagt, ja, das müssen wir jetzt aber so machen, das geht nicht anders. Also der jetzt, um beim Beispiel von eben zu bleiben, der Mitarbeiter muss dahin. Oder wir können dem Mitarbeiter keine Teilzeit geben. Und es hat sich immer herausgestellt, dass es doch gegangen wäre. Und ein es geht nicht ist meiner Meinung nach in der allergrößten Mehrheit ein ich will nicht.
Ja, finde ich cool. Die meisten Menschen ist ja gar nicht klar, wenn sie sagen, wir müssen das machen, sonst gibt es ja die Alternative, wir machen gar nichts auch immer. Das heißt, also ich, ja, sehr cool. Es gibt keine alternativlosen Situationen. Und du liest, glaube ich, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich sogar noch mehr als ich. hörst auch Podcast, schaust Filme, irgendwas, Bücher, Podcast. Was würdest du sagen, sind so die 3 Wissensnuggets, die du in den letzten Jahren aufgenommen hast?
Mhm. Also für meine Selbstständigkeit das Buch Entrepreneured von Bruno Loagi. Der hat ein Unternehmen mit einer Open-Source-Bibliothek iText aufgebaut, um aus Java-Programmen PDFs zu generieren. Und dieses Problem ist so bescheuert schwierig, dass er der Einzige war, der das gemacht hat. Und er hat so seinen Werdegang von kleines Kind mit ersten Computer bis Exit mit 20 Millionen Euro als E-Book veröffentlicht. Das fand ich super spannend und inspirierend. Zweites Buch ist Du musst nicht von allen gemocht werden von, jetzt habe ich den Autor vergessen.
Ja, ich habe es auch gerade nicht parat.
Ja.
Großartiges Buch.
Genau, also basierend auf Psychologie von Adler. Und dass diese zwischenmenschlichen Beziehungen und diesen Drang nach zwischenmenschlichen Beziehungen einmal als so ein Zwiegespräch zwischen zwei Philosophen darstellt, das war für mich ein sehr, sehr großer Augenöffner, weil dieses von allen gemocht werden liegt bei mir doch sehr in der Natur, dass ich das möchte. Und für persönliche Entwicklung definitiv Olaf Kapinski und sein Leben führen Podcast und auch sein Stars-Programm, in dem wir uns ja auch quasi kennengelernt haben. Soll jetzt keine Werbung sein. Aber so dieses konzentrierte Arbeiten an mir selbst für ein Jahr beziehungsweise ich habe es 2 Jahre lang gemacht, das habe ich so vorher noch nie gemacht. Und egal in welchem Programm, das kann ich nur empfehlen.
Ja, spannend. Und wo wir doch schon bei den Dreierlisten sind, ne? Welche drei Personen sind aus deiner Sicht auch einfach erfolgreich und sollten hier mal eingeladen sein?
Ja, also gerade sind mir erstmal nur 2 eingefallen, die ich auch gar nicht namentlich nennen möchte. der erste, oder mit Vornamen, der erste ist mein ehemaliger Chef Thomas. Ehemaliger Chef, ich habe bei ihm gearbeitet, der hat einen Kanuverleih und einen Campingplatz, das war mein Sommerjob. Und der war relativ weit hochgearbeitet in einer Bank bei sich in der Gegend, auch mit Führungsverantwortung, und hat einen Tag gesagt, oh, das will ich alles nicht machen, hat sich auszahlen lassen, eine Abfindung zahlen lassen im richtigen Moment, hat einen Campingplatz gepachtet und einen Kanuverleih aufgemacht. Macht das seitdem, arbeitet über den Sommer mit dem Campingplatz und jetzt im Winter fährt er mit dem Fahrrad Touren, also war jetzt irgendwie mit dem Fahrrad nach Teheran, und der lebt einfach sein bestes Leben, und das finde ich extrem erfolgreich.
Klingt spannend, ja.
Genau, und die zweite Person geht ähnlich in die Richtung. Das war ein Freiberufler, mit dem ich mal zusammengearbeitet habe, Martin. Und der hat irgendwann gesagt, okay, er ist Freiberufler und er arbeitet hauptsächlich in Frankfurt und hat da nicht gewohnt. Und er muss sowieso jede Woche irgendwo zum Kunden unter der Woche hin fliegen oder fahren. Und dann ist es eigentlich egal, ob er aus Wien, wo er damals gewohnt hat, hochfährt oder ob er von Gran Canaria kommt. Und der hat einfach entschieden, okay, er zieht jetzt nach Gran Canaria und nimmt nur noch Projekte an, bei denen er alle 2 Wochen vor Ort sein muss. Und dann, gut, aus Umweltaspekten, kann man natürlich auch kritisch sehen, fliegt er halt hin, macht seinen Job und fliegt wieder zurück und hat er halt ein Haus im Warmen am Strand. Und das fand ich auch, also das ist so ein bisschen meine Definition von Erfolg, ne? Also das genau so machen, wie man möchte und damit happy sein. Und finde ich 2 sehr, sehr mutige Personen.
Genau, da kommt auch dieses Freiheitsdenken, was du vorhin schon mal angesprochen hast, wieder durch. Ich vermute mal, dass mit Gran Canaria war noch vor der Corona-Zeit, wo
definitiv
Homeoffice mehr und mehr. Genau, heute wahrscheinlich gar nicht mehr so außergewöhnlich. Ne?
Ja.
Ich habe übrigens gerade nochmal nachgeschaut. Ishiro Kishimi.
Ja, okay.
Er hat gut. Das Buch geschrieben, Du musst nicht von allen gemocht werden. Jetzt weiß ich auch wieder, weshalb es mir so schwerfällt, den Namen zu merken. Genau. Dein Erfolgsgeheimnis in einem Satz lautet?
Ja. Ist ein Klischee, aber einfach mal machen. Also auch als erklärender Satz. Jetzt nicht nach vorne walzen und nicht nach links und rechts gucken, sondern versuchen halt aus dem Kopf rauszukommen. Und man kann jede Situation 2 Wochen lang durchdenken und erst dann vielleicht handeln. Aber die besten Situationen oder die besten Entscheidungen, die ich hatte, waren eigentlich die ich ja spontan gemacht habe. Und das waren auch oft relativ große Änderungen. Von daher fasst das eigentlich ganz gut zusammen.
Ja, dieses Kopfkino, ne? Meist läuft der Film in der Realität ja dann doch anders als die Probleme, die wir uns ausdenken. Und selbst wenn was da ist, kann man halt was verbessern. Und dafür darf man es vorher gemacht haben. Ne? Sehr, sehr, sehr cool. Nach der letzten Frage, Tim, kommt die allerletzte Frage. Welche Frage habe ich denn mir nicht gestellt?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, du hast mir nicht die Frage gestellt, ob ich mich eigentlich noch als erfolgreich sehe, wenn ich in 30 Jahren mit meiner Firma quasi immer noch so da bin, wo ich bin.
Okay. Wenn du in 30 Jahren da bist, wo du bist mit deiner Firma, siehst du dich dann immer noch als erfolgreich?
Das weiß ich nicht, nein. Also momentan bin ich sehr, sehr glücklich damit, dass ich tatsächlich so arbeiten kann, wie ich möchte. Dass ich relativ wenig Overhead habe, also relativ wenig, man kann es jetzt Accidental Complexity nennen oder Bullshit-Arbeit, je nachdem. Stand heute würde ich sagen, wenn ich in 30 Jahren jetzt immer noch eine 4-Personen-Firma habe, die so zwischen Beratung und Softwareentwicklung setzt, würde ich mich, glaube ich, nicht als erfolgreich sehen. Mhm. Ich wüsste jetzt aber nicht, wie es anders aussehen müsste zu der Zeit. Also Hauptsache anders.
Hauptsache anders. Ja, die Veränderung gehört dazu, ne? Als Konstante, wenn das irgendwie Sinn ergibt. Spannend. Vielleicht macht es ja auch einfach Spaß, da zu sein.
Ja, genau.
Und solange es dir Spaß macht, genieß doch. Ich meine, du bist in einer Position, wo viele, glaube ich, ganz gerne wären, auch heutzutage noch zu sagen, das macht einfach Spaß, so wie es ist. Du kannst viel gestalten und bist dabei so erfolgreich unterwegs, dass du anderen Menschen ermöglichen kannst, auch erfolgreich zu sein, nämlich in deiner Firma als deine Reisebegleitung. Du machst Unternehmen mit erfolgreich. Das verdient doch schon ein bisschen Respekt. Erzähl uns mal, wo wir mehr von dir erfahren können, wenn es uns denn interessiert.
Also mehr von mir gibt es zum einen auf meinem Blog, das sind eher technische Themen, ein technischer Blog, wo jetzt aber auch so ein paar Führungssachen oder so ein paar philosophische Sachen ab und zu mal reingestreut sind. Das Ganze läuft unter meinem Community-Alias javahippie.net, also javahippie ein Wort. Einen Twitter-Account habe ich momentan aus aktuellem Anlass nicht mehr. Von daher ist es wahrscheinlich am einfachsten, mich auf LinkedIn zu suchen und zu finden. Mhm. Beziehungsweise auf meinem Blog oder auf meiner Webseite gibt es auch Absprungpunkte zu den anderen Ressourcen, wo es mich gibt.
Ich danke dir für das Gespräch. Mir hat es sehr gut gefallen.
Ich danke für die Einladung. Mir auch.
Ja, bitte gerne. Und was du noch nicht weißt, die letzten Worte gehören dir.
Dann würde ich einfach nochmal mich bei dir bedanken und würde allen Hörern, die es interessiert, mitgeben, dass eine Firmengründung nicht so kompliziert ist, wie das einem immer eingeredet wird. Also ich habe im Vorfeld sehr viele Stimmen gehabt, bist du dir sicher, das ist doch ein Risiko und weißt du denn überhaupt, wie man das macht? Und mit einem guten Anwalt, einem guten Steuerberater, einem guten Notar, glaube ich, kriegen das die meisten Leute hin, ohne sich zu verschulden oder als Geschäftsführer in den Knast wandern zu müssen. Von daher, wenn das ist, was jemanden zurückhält, ist alles nicht so schlimm.
Sehr schön. Danke dir, Tim. Mach's gut.
Danke, Hajo. Ciao. Ciao.
Das war er schon wieder für heute. Der Einfach Erfolgreich Podcast.